Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Anke Schäfer und zu Gast in dieser Mittagsstunde ist die Parlamentskorrespondentin der Wirtschaftstageszeitung Handelsblatt, Donata Riedl, am Telefon. Hallo Frau Riedl.
Hallo Frau Schäfer.
Schön, Sie zu hören.
Danke.
Wir hatten gerade ja noch das Thema, wie schalten wir uns jetzt zusammen? Jetzt ist es mal per Telefon so. Die Frage ist, heute ist Freitagnachmittag, freuen Sie sich aufs Wochenende?
Ja, durchaus. Das Wetter ist ja schön und wir dürfen ja alle spazieren gehen und Fahrrad fahren. Also insofern freue ich mich jetzt schon aufs Wochenende, ja.
Ja, man hat ja manchmal das Gefühl, jetzt läuft alles so ineinander, Arbeit oder Freizeit. Dadurch, dass man oft im Homeoffice arbeitet, muss man eigentlich gar nicht mehr so aufs Wochenende hinfiebern.
Naja, bei uns ist es jetzt nicht ganz so, weil wir ja als Zeitung durchaus eine ganze Menge zu tun haben, immer auf dem Stand zu bleiben, was jetzt in dieser ganzen Corona-Pandemie passiert und wie sich die Wirtschaft entwickelt. Also wir haben eigentlich jetzt durchaus viel zu tun und sind dann eben auch sehr viel im Homeoffice gefangen und deswegen freue ich mich schon aufs Wochenende, dass ich dann eben auch wirklich mal richtig rauskomme.
Verstehe. Donata Riedl will heute die Themen des Tages mit mir besprechen. Gleich werden wir mal sehen, auch was der Bundesgesundheitsminister sagt, was das Robert-Koch-Institut sagt. Unter anderem ist es ja jetzt so, dass ein Mensch nur noch einen, statistisch sogar nur noch 0,5 Menschen ansteckt. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Ich freue mich auf diese Stunde. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sieht Deutschland auf einem guten Weg in Sachen Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Infektionszahlen seien deutlich gesunken, die Maßnahmen erfolgreich. Der Ausbruch sei Stand heute beherrschbar bzw. beherrschbarer geworden. Und es ist so, dass das Robert-Koch-Institut sagt, ein Mensch steckt im Moment nur noch einen Menschen an. Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle liegt derzeit bei 134.000. Und genau, das ist die Zahl. So also dieser Hintergrund, vor dem jetzt der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit den Branchenverbänden der Wirtschaft spricht. Denn es gibt ja ganz viel Kritik daran, dass die Lockerungen, die jetzt beschlossen wurden diese Woche, die ab dem 4. Mai gelten sollen, nicht weitreichender sind. Mein Gast in dieser Mittagsstunde ist Donata Riedl vom Handelsblatt. Frau Riedl, in der Kritik steht ja vor allem die Regelung, dass die Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmeter wieder öffnen dürfen, die größeren aber nicht. Das sei willkürlich, wird gesagt, das sei wettbewerbsverzerrend. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist schwierig einzuschätzen. Also diese 800 Quadratmeter waren auf jeden Fall in diesen Verhandlungen zwischen Angela Merkel und den Ministerpräsidenten ein Kompromiss. Also es gab welche, die wollten nur noch kleinere Läden zulassen und andere, die sagten, wir machen gleich alle Läden wieder auf. Das Problem dabei ist natürlich, wenn jetzt sofort alles wieder aufmacht und alle Leute dann in die Innenstädte stürzen, dass es dann möglicherweise dort sehr voll ist und wir dann sehr schnell wieder sehr hohe Ansteckungszahlen haben. Deswegen ist es natürlich so ein bisschen heikel zu sagen, es macht alles jetzt gleichzeitig wieder auf. Insofern glaube ich, ist es durchaus vertretbar, jetzt mit den nicht ganz so großen Läden zunächst zu starten. Aber ich finde, man sollte dann, wenn man merkt, dass die Leute das jetzt alle sich gut dran halten an die Abstandsregeln und eben jetzt nicht dichtes Gedränge entsteht, dann sollte man wirklich sehen, dass man möglichst zügig das dann auch hochfährt, ne?
Die Bundeskanzlerin,
dann nicht einzelne Läden diskriminiert.
Verstehe. Die Bundeskanzlerin hatte ja gestern gesagt, es sei ein zerbrechlicher Zwischenerfolg, der jetzt erzielt worden sei. Fand ich eigentlich ein ganz schönes Wort, dieser zerbrechliche Zwischenerfolg. Vielleicht müssen wir froh sein, dass es überhaupt Lockerungen gibt, wenn wir auch den Virologen Alexander Kekulé hören. Der hat in dem täglichen MDR-Podcast Kekulés Corona-Kompass von gestern gesagt, die Lockerungen kommen eigentlich zu früh. Wir sind gar nicht weit genug bisher gekommen. Wir hören ihn mal kurz.
Ich bin ganz sicher, dass es auch Fachleute gab, das wurde hinter verschlossenen Türen diskutiert, die gesagt haben, wir müssen auch fester anziehen. Weil es einfach enttäuschend ist, dass das Ganze nicht so viel gebracht hat, wie wir gehofft haben. Wir sind mit diesem massiven Lockdown nach den Zahlen, die jetzt vorliegen, sind wir eben nicht so weit gekommen, wie es eigentlich erhofft gewesen wäre.
Also so ein bisschen angedeutet haben Sie das eben auch schon. Also im Grunde müsste man erstmal sagen, gucken, ob sich dieser zerbrechliche Zwischenerfolg sozusagen halten lässt.
Also ich fände es jetzt auch übertrieben, wie Herr Kekulé sagt, dass man jetzt überhaupt gar nichts lockern darf. Ich finde, man muss schon so ein bisschen schauen, was geht. Deswegen, wenn man jetzt weiteren Läden gestattet, dass sie öffnen dürfen, da muss man eben natürlich auch beobachten, wie verhalten sich denn die Leute. Also gehen sie so damit um, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Denn es hat sich ja anscheinend doch erwiesen, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, dass die Leute nicht dicht gedrängt in großen Mengen eben zusammenstehen. Und wenn man das gewährleisten kann, wäre es, glaube ich, auch übertrieben, den Leuten jetzt immer zu sagen, ihr dürft jetzt überhaupt gar nichts mehr. Also, weil das schadet ja auch unendlich vielen Läden. Dann müsste man die Leute, die sonst Läden betreiben, in die Arbeitslosigkeit schicken oder was weiß ich wohin das ist. Das kostet dann ja auch nochmal wieder extra Geld. Also irgendwo muss man, glaube ich, sehen, dass man einen realistischen Weg findet, die Ansteckung möglichst zu verhindern. Und wenn jemand infiziert ist, diese Leute möglichst schnell zu finden und eben trotzdem so weit wie möglich das Wirtschaftsleben auch wieder zuzulassen.
Also die Hotels und vor allem auch die Gaststätten, die sind ja schon sehr enttäuscht, dass sie jetzt nicht wieder aufmachen dürfen. Gerade die Gastwirte, es gibt mehr als 220.000 Gaststätten und Hotels in Deutschland, die mussten ja als erste schließen und die können auch ihre Umsätze nicht unbedingt nachholen, fordern daher einen Rettungsfonds. Wir hören mal Ingrid Hartgens, sie ist von Deutschen Hotel- und Gaststättenverband.
Wir fordern ein Rettungspaket bestehend aus der Einführung der reduzierten Mehrwertsteuer für die Gastronomie ab dem ersten Tag der Wiedereröffnung und einen Rettungsfonds, der Entschädigungsleistungen vorsieht, ähnlich wie die Landwirtschaft das seinerzeit 2018 im Jahr der Dürrekatastrophe erhalten hat.
Also man fordert einen Rettungsfonds, kann man nachvollziehen, oder Frau Riedel?
Ja, den Rettungsfonds kann man nachvollziehen. Das mit der gesenkten Mehrwertsteuer ist so eine Forderung, die die Hoteliers immer erheben. Also das nehme ich jetzt inzwischen auch gar nicht mehr so als Drängnis wahr. Der Punkt ist natürlich, dass die Gaststätten und Hotels, die jetzt wirklich eben die ganze Zeit geschlossen halten müssen, dass es für die natürlich wirklich hart ist und dass man für die tatsächlich auch einen Rettungsfonds, ähnlich dem Dürrehilfsfonds, das finde ich eigentlich einen ganz guten Vergleich, weil dort haben ja Landwirte, die dann nachgewiesen haben, dass ihnen ein Schaden entstanden ist, daraus dann eine Entschädigung bezogen. Und ich denke, da sollte man vielleicht dann durchaus auch drüber nachdenken.
Sagt Donata Riedel vom Handelsblatt. Im Wortwechsel heute Abend nach 18 Uhr stellen wir auch noch mal die Frage hier in Deutschlandfunk Kultur, wer soll das bezahlen? Es gibt eben diese großen Kosten für Staat und Bürger. Sollen Steuern erhöht werden, um die Krisenkosten zu bezahlen? Sollen große Vermögen besonders belastet werden oder alle Vermögen? Darüber diskutieren dann heute Abend der SPD-Chef Norbert Walter-Borjans und FDP-Präsidiumsmitglied Volker Wissing mit meinem Kollegen Corbinian Frenzel. Ja, es wird ungewiss sein, wie das sich so gestaltet in der nächsten Zeit, ob die geplanten Öffnungen die Wirtschaft sehr entlasten. Denn es ist ja auch die Frage, wie reagieren wir Kunden? Werden wir uns dann die Masken aufsetzen und eben durch die Fußgängerzonen flanieren? Werden wir in die Autohäuser gehen, wenn sie dann wieder aufmachen dürfen, oder in die Möbelhäuser in Nordrhein-Westfalen? Das wird ja gerade in Nordrhein-Westfalen auch gefordert, dass gerade die Möbelindustrie und die Möbelverkäufer dort wieder arbeiten dürfen. Wenn wir uns die Wirtschaftsdaten für die Welt insgesamt angucken, dann sehen wir, sie sehen gar nicht gut aus. Es wird eine globale Rezession erwartet. Wir haben eben, Frau Riedel, über die Maßnahmen gesprochen, die die deutsche Wirtschaft jetzt direkt betreffen. Haben wir eigentlich diese globale Rezession genügend im Blick?
Bisher, glaube ich, haben wir die noch nicht genügend im Blick, weil wir sehen ja, dass die Hilfsprogramme in allen Ländern bisher sehr national ausgerichtet sind und es bisher nicht mal innerhalb der EU so richtig gelingt, zu einer wirklich engen und koordinierten Zusammenarbeit zu kommen. Ich hoffe nur, dass das noch gelingen wird, weil speziell ja die deutsche Wirtschaft eng aufs Engste verflochten ist, vor allen Dingen mit der europäischen Wirtschaft. Und wenn man da nicht wieder die etablierte Zusammenarbeit in Gang bekommt, dann nützt uns das gar nichts, wenn wir hier in Deutschland so besonders toll sind, wenn Italien, Frankreich, Spanien nicht wieder richtig auf die Füße kommen, dann wird das auch bei uns lähmende wirtschaftliche Auswirkungen auf jeden Fall haben.
Gut, aber es wird ja diskutiert, ob wir nicht etwas nationaler wirtschaften sollten, ob wir auch Lieferketten diversifizieren sollten, was zum Beispiel Lebensmittel, aber vor allem auch Medikamente betrifft. Vor dem Lockdown habe ich mit der Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld gesprochen, hier in der Mittagssendung in Deutschlandfunk Kultur, und habe das auch gefragt. Und sie hat gesagt, im Grunde können wir uns nicht sehr diversifizieren, sondern wir als Exportweltmeister, die Deutschen sozusagen, müssen auch weiter auf dieses Pferd setzen. Wir hören sie mal, was sie gesagt hat. Sie meint, es ist kritisch, wenn man die Globalisierung zurückdrehen will.
Wenn man eben sagt, wir brauchen eine einheimische Produktion für Dinge, dann hat das eben nicht mehr viel mit dem zu tun, was man in den letzten Jahren gedacht hat, dass man nämlich möglichst weltweit einkauft und verkauft. Wenn man das jetzt wieder zurückdreht, wird man möglicherweise ein Stück weit unabhängiger von der Weltwirtschaft, aber für Deutschland heißt es, die Weltwirtschaft wird auch ein Stück weit unabhängiger von uns. Das heißt, die Frage, können wir unseren Export dann so weiter denken, wie wir das bisher getan haben, die müsste man auch negativ beantworten, und wird das die Kostenseite auch beeinflussen. Das heißt, die Sachen werden teurer.
Es würde dann alles teurer. Würden Sie das dann so wie Frau Weidenfeld sehen, dass wir im Grunde auf das alte Modell als Exportweltmeister weiterhin setzen müssen?
Ja, wir müssen natürlich sehen, dass wir jetzt nicht von der anderen Seite komplett vom Pferd fallen. Also ich glaube auch nicht, dass wir als eine Volkswirtschaft, die ja nun ausgesprochen abhängig ist von Exporten, uns jetzt einfach auf uns selbst national zurückziehen können. Aber es wird natürlich so sein, dass Unternehmen, die jetzt festgestellt haben, dass eben bestimmte Güter dann aus China eben nicht eingetroffen sind, wenn sie hier gebraucht wurden, dass sie sich schon überlegen werden, welche Produktionen sie wie in der Welt jetzt einfach sicherer aufstellen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass einzelne Fertigungen wieder nach Europa zurückverlegt werden, vielleicht nach Osteuropa, wo die Löhne ja auch nicht so besonders hoch sind, dann vielleicht nicht in Asien stattfinden. Und es könnte auch sein, dass einzelne Konzerne für die Dinge, die sie in Asien verkaufen, vielleicht Fertigungen dann als asiatische Cluster machen oder als amerikanische Cluster oder als europäische Cluster. Das wird dann im Einzelnen sehr davon abhängen. Und es wird natürlich auch für Medizinprodukte wird es wahrscheinlich eine gewisse Vorratshaltung national geben und dann wahrscheinlich auch die Anforderung seitens der Regierung hier zu sagen, also bestimmte Produktionslinien muss beispielsweise die Pharmaindustrie dann hier vorhalten.
Sie haben im Handelsblatt ja mit Veronika Grimm gesprochen, der neuen Wirtschaftsweisen. Und sie hat gesagt in dem Interview mit Ihnen, es wird schon so kommen, wir werden nicht mehr so stark auf internationale Lieferketten vertrauen.
Ja, wir werden nicht mehr ganz so vertrauen, dass alles immer just in time aus allen Ecken der Welt auch wirklich dann hier ankommen kann. Also ich denke mir, dass dann so bei kritischen Zulieferungen, die dann wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo ankommen müssen, dass man da versucht, das so zu organisieren, dass es einfach ein bisschen näher ist. Und deswegen, also diese Rückverlagerung asiatischer Fertigungen nach Osteuropa erscheint mir relativ logisch, dass es das öfters geben wird. Aber ich glaube nicht, dass alle dann immer sagen werden, okay, wir machen jetzt gar nichts mehr mit Asien. Also Das ist, glaube ich, auch illusorisch, weil wenn wir dort was verkaufen wollen, dann müssen wir da ja auch ein bisschen was einkaufen. Sonst nehmen die uns das ja auch nicht ab. Also insofern, es wird etwas weniger verteilt produziert werden als heute, aber dass die Globalisierung komplett beendet wird, das glaube ich auch nicht.
Wir gucken auf die Wirtschaftsdaten in Deutschland und in der Welt. Gerade eben für die gesamte Welt sehen sie nicht gut aus. Der Internationale Währungsfonds sieht die gesamte Welt wegen der Pandemie zurzeit in bzw. vor einer epochalen Rezession. Was bedeutet das, Frau Riedl, für die Schwellenländer?
Ja, für die Schwellenländer ist das besonders schwierig, weil die ja einfach nicht so die Mittel haben, sich gegen die Auswirkungen dann auch zu stemmen. Also bei denen ist es ja immer so, erstens ist das Gesundheitssystem bei denen nicht so ausgestattet wie in Europa, was dann dazu führt, dass wahrscheinlich dort mehr Menschen sterben werden, dass es ihnen schwieriger gelingen wird, die Pandemie einzufangen. Und dann kommt noch dazu, dass in den Schwellenländern es immer so ist, sobald eine Krise auftritt, sich dann alle Investoren von jetzt auf gleich aus diesen Ländern zurückziehen. Das heißt, denen fehlen dann auch von jetzt auf gleich Devisen, was dann meistens dazu führt, dass die Währungen gegenüber dem Dollar abstürzen und alle Schulden, die in diesen Ländern existieren, die in Dollar notiert sind oder in Euro notiert sind, dann überhaupt kaum noch bezahlbar sind für diese Länder. Deswegen sind die jetzt ganz, ganz tief in Schwierigkeiten. Und der Internationale Währungsfonds und die Weltbank, die nutzen ja gerade die Frühjahrstagung, dass sie sehr darum flehen, fast schon bei den reichen Ländern, dass die bitteschön sich auch beteiligen an Schulden erlassen und an möglicherweise auch richtigen Hilfen für diese Schwellenländer, damit die nicht lange in dieser Krise bleiben müssen. Mhm. Also die Europäer werden die Krise, wenn sie die Pandemie im Griff behalten können, schon irgendwie auch die Rezession schnell überwinden können. Bei den Schwellenländern wird das sehr, sehr viel länger dauern.
Das ist ein düsteres Szenario und düster sieht es auch in China aus. Das Bruttoinlandsprodukt brach ein in China im ersten Quartal um 6,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ich würde trotzdem gerne noch mal gucken, wie wir das in Deutschland betrachten, wenn wir eben auf dieses Weltszenario blicken. Nochmal in Ihrer Zeitung zitiert Frau Riedel, Bert Rürup haben Sie dort interviewt, den deutschen Wirtschaftswissenschaftler und ehemaligen Wirtschaftsweisen. Und der schreibt dort, wir erleben das Ende der neoliberalen Weltordnung. Ist das wirklich so? Das würde ja bedeuten, dass wir das Vertrauen eben, dass es der Markt schon richten wird, in dieser Weltordnung gerade verlieren?
Also, dass wir den Glauben komplett verlieren, das glaube ich wiederum nicht, weil ich meine, die Älteren von uns können sich ja auch noch daran erinnern, es gab mal Sozialismus, der dann eben, was die Warenversorgung anging, nicht besonders gut funktioniert hat. Aber es wird natürlich viel stärker noch darauf geachtet werden, dass es den schützenden Staat wieder mehr geben wird. Also ich glaube, so Diskussionen, die wir hatten, dass im Gesundheitssystem die Kosten gekürzt werden müssen, die werden wir in nächster Zeit nicht mehr so vehement hören. Und man wird auch darauf achten, dass eben die Versorgungswege sicherer gestaltet werden. Aber dass man dann jetzt überhaupt gar nichts mehr mit anderen Ländern machen wird, dass die Marktwirtschaft total zurückgedrängt wird, das glaube ich wiederum auch nicht. Mhm. Aber der Staat wird wieder eine stärkere Rolle bekommen, das Jahr.
Also eine stärkere Rolle und vielleicht könnte das ja doch auch eine positive Auswirkung haben, eben tatsächlich nicht nur ökonomisch, sondern auch ethisch, weil wir dann sagen, Herr Rürup hat das auch so geschrieben, wir merken jetzt, dass die Zukunft nicht nur vom Kapitalstock der Unternehmen, sondern auch vom Sozialkapital, dem Zusammenhalt der Gesellschaft abhängt.
Ja, das ist, sagen wir mal, zu hoffen, ne? Dass, sagen wir mal, so die Ellbogenmentalität, die vielleicht in den letzten Jahrzehnten etwas sehr stark zugenommen hat, dass die vielleicht etwas nachlässt, dass auch in vielen Firmen dann eine neue Wertschätzung von Mitarbeitern einzieht. Also das ist etwas, worauf man hoffen kann.
Ich höre aber eine gewisse Skepsis, wenn ich Ihnen so zuhöre. Kann das sein? Sind Sie skeptisch?
Ich habe insofern eine gewisse Skepsis, weil wir haben ja nach vielen Naturkatastrophen erlebt, wenn dann wirklich diese Naturkatastrophe vorbei gewesen ist, dass dann doch auch sehr, sehr schnell die Welt wieder in ihre alten Verhaltensweisen zurückgekehrt ist. Deswegen bin ich gar nicht so sicher, dass sich das dauerhaft dann komplett ändern wird. Aber das denke ich mir, muss man eben wirklich dann auch sehen. Es hängt auch viel damit zusammen, wie lange denn diese Pandemie wirklich als Pandemie und Naturkatastrophe noch einwirkt auf die Welt und die Weltwirtschaft.
Wir reden unglaublich viel über die Corona-Krise, über das Virus. Und während wir reden und überlegen, wie wir da rauskommen aus dieser Krise, da währt eine andere Krise ja weiter. Das ist nämlich die Klimakrise, die ja auch tatsächlich stattfindet. Es hat seit Wochen sehr wenig geregnet. Manchmal, Frau Riedel, habe ich fast das Gefühl, wir haben das nicht mehr im Blick, dass es auch noch eine Klimakrise gibt. Wie sehen Sie das?
Also zurzeit ist es natürlich so, dass diese Corona-Pandemie ganz zu Recht eben auch alles dominiert und man sich natürlich seitens der Regierung, seitens der Wirtschaft und überall im Wesentlichen darum kümmert, dass man die jetzt in den Griff bekommt. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das Klimathema damit völlig verdrängt ist. Also zum Beispiel sagte mir die neue Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die sich ja mit Klimaforschung und Energiethemen sehr intensiv beschäftigt, dass sie sogar eine Chance jetzt darin sieht, wenn die Wirtschaft jetzt im Laufe der Corona-Pandemie dann wieder angeschoben werden muss, dass man dann eben wirklich auch Klimaschutz da entsprechend einbauen kann, indem man beispielsweise die Förderung eben entsprechend an klimarelevante Kriterien knüpft und auch indem man sich jetzt dann anschaut in der Energiewirtschaft, dass man jetzt dann vielleicht doch noch viel stärker, als man das im Normalbetrieb getan hätte, darauf achtet, dass der Umbau der Richtung Klimaneutralität, dass der jetzt ein bisschen schneller dann geht. Also wenn man dann sowieso mehr Staatsförderung erstmal drin haben wird in der gesamten Wirtschaft, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, solche Kriterien da stärker zu verankern. Das fand ich eigentlich eine recht überzeugende Sichtweise.
Das mag eine überzeugende Sichtweise tatsächlich sein, aber man könnte auch befürchten, dass gesagt wird, naja, unsere erste Priorität muss jetzt aber sein, wirtschaftlich wieder erfolgreich zu werden, unsere Wachstumsziele zu erreichen. Und da können wir zum Beispiel sowas wie CO2-Einsparungen nicht an erster Stelle sehen.
Ja, aber wenn klar ist, dass wir CO2-Einsparungen erreichen wollen, wenn auch klar ist, dass die EU-Kommission dieses Thema nun auch ja aufgegriffen hat, dann ist ja gerade dann, wenn wir in einer Situation sind, wo jetzt nicht so ganz klar ist, wie wir die Wirtschaft jetzt schnell wieder belebt bekommen, dass wir dann darauf achten können, dass sie eben eher klimafreundlich jetzt gefördert wird. Beispielsweise, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ob es wieder eine Abwrackprämie für Autos geben soll, dass man dann eben entsprechend die vielleicht ja auch staffelt nach Umweltkriterien. Ne? Wäre möglich.
Ja. Wäre das jetzt nicht eigentlich die Stunde der Grünen, zu sagen, jetzt profilieren wir uns mal, wir sagen, gut, wir haben eine Pandemie, eine tiefe Krise, wir müssen gucken, wie wir damit umgehen, aber die Klimakrise ist eben die andere Krise, mit der wir umgehen müssen. Wir leben im Moment gezwungenermaßen sehr nachhaltig. Lasst uns nachdenken, was wir in die Zeit nach Corona mitnehmen können von dem nachhaltigen Leben, das wir gerade erproben.
Ja, da kann natürlich, das ist natürlich letztlich dann die Frage, die Grünen beantworten müssen, wie sie eben jetzt dann die Pandemie und das Klimathema intelligent miteinander verknüpfen und dann eben auch Rückhalt bei den Wählern finden. Es ist natürlich schon so, die Corona-Krise ist eine akute, die Klimakrise ist eine dauerhaft langfristige und insofern wird man eben sehen müssen, dass man aus der Corona-Krise möglichst klimafreundlich dann herauskommen wird.
Ich meine, so eine Krise ist ja doch auch eine Zeit, wo sich Fenster öffnen, wo das Neue durchaus gedacht werden kann, weil man eben plötzlich in so einer Unsicherheit sich befindet und einfach aus alten Bahnen rausgeworfen wird. Haben Sie denn den Eindruck, dass tatsächlich in der Frage, wie wollen wir wirtschaften, was sind unsere Ziele, sind zum Beispiel die Wachstumsziele weiterhin die wir erreichen wollen, ob das genauer hinterfragt wird und neu gedacht wird, ob neue Visionen im Moment entwickelt werden?
Also im Moment noch nicht so wirklich, weil wir ja, glaube ich, im Moment eben auch wirklich noch in diesem akuten Krisenmodus sind. Aber wenn der eben jetzt mit den Lockerungen so nach und nach dann eben aus der Akutphase auch herauskommt und dann eben es in diese neue Normalität der Zwischenzeit geht, in der eben die Corona-Krise noch da ist und der Impfstoff eben noch nicht. Ich denke mir, in der Zeit wird es dann auch beginnen, dass Leute drüber nachdenken, wie man denn, wenn man jetzt vieles aus einem Stillstand wieder neu belebt, was man dann vielleicht eben auch anders machen kann, als man es bisher gemacht hat. Aber ich glaube, da ist im Moment, sind wir da noch ein bisschen zu früh.
Wir sind vielleicht noch ein bisschen zu verstört von dem, was gerade passiert
das
ist. Ja.
Finde ich, ist ja auch relativ normal. Logisch. Also ja. weil sowas haben wir ja alle noch nicht erlebt.
Das ist wahr. Wir stecken in einer Krise, in einer Pandemie. Und wer erklärt uns diese Krise? Das sind Männer, die sie uns erklären. Christian Drosten zum Beispiel, der Virologe im NDR-Podcast. Alexander Kekulé, den wir vorhin in dieser Sendung auch schon gehört haben, der in vielen Expertenrunden und Talkshows zu Gast ist, der Virologe. Auch andere Experten sind Männer. Dazu sprechen zu uns die Politiker, die was tun, die sich teilweise auch ein bisschen profilieren. Markus Söder in Bayern, Olaf Scholz, der Finanzminister oder der Gesundheitsminister, Herr Spahn. Dann gibt es da eine Reihe von Soziologen, von Psychologen. Es gibt natürlich auch Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, aber sie ist da als Frau ziemlich allein auf weiter Flur. Hier zu Gast in dieser Stunde Donata Riedl vom Handelsblatt. Frau Riedl, wie kommt es eigentlich, dass diese Krise uns von Männern erklärt wird? Ist es so, weil das Land tatsächlich nach wie vor von Männern dominiert wird?
Ja, zu einem großen Teil ist es natürlich so. Also wenn jetzt eben die Zeit der Exekutive ist und dann eben die Länderministerpräsidenten da viel zu sagen haben und das eben dann Männer sind, dann werden sie natürlich stark gehört. Man kann froh sein, dass es Malu Dreyer und Manuela Schwesig ja eben auch noch gibt und jetzt, dass sie ja durchaus auch gehört werden, aber das sind eben kleinere Länder als Bayern und als Nordrhein-Westfalen. Da kommt man, glaube ich, dann so schnell nicht drum herum. So ein bisschen ist es natürlich aber auch so, dass Medien es gelernt haben, dass sie sehr schnell dann immer Experten brauchen, die dann auch bereit sind, sehr schnell etwas zu sagen. Und da stellen wir auch in unserer Redaktion fest, dass wenn man einen männlichen Experten anruft, der hat immer sofort Zeit, während das bei den Expertinnen dann oft nicht ganz so flott geht, weil die dann erst immer überlegen, ob sie jetzt dann auch die richtige Expertin dafür sind. Also die haben einfach mehr Selbstzweifel, während ich bei Männern Selbstzweifel sehr wenig bisher erlebt habe.
Also und eine ähnliche Erfahrung machen wir auch tatsächlich. Ja, hier in Deutschlandfunk Kultur, gerade Hartwig Fenz, der durch die Scheibe zu mir spricht und diese Sendung mit vorbereitet hat, diese Erfahrung machen wir auch. Wie kommt das denn, dass die Frauen einfach immer Bedenkzeit brauchen und dass die Männer sozusagen gleich zusagen?
Na, ich denke, das ist ein kulturell sehr tief geprägtes Verhalten, dass Männer eben sehr früh so sozialisiert worden sind, dass sie eben in den Wettbewerb treten und auch immer schnell hier schreien, während es bei Frauen so ist, dass man immer von ihnen auch noch erwartet, dass sie ein bisschen zurückhaltender und verbindlicher und freundlicher sind und sich eben nicht so aufplustern und nicht nach vorne drängeln. Ich denke mir, da müssen wir in den Redaktionen auch ein bisschen drauf achten, dass wir da nicht immer zu bequem auch werden, sondern dann eben auch gezielt auch gucken, wo sind Expertinnen und die auch gezielt ansprechen. Mhm. Für mich ist es jetzt in der Wirtschaftsredaktion beim Handelsblatt ein bisschen leichter geworden, weil im Sachverständigenrat der fünf Weisen eben jetzt zwei Frauen sind. Das heißt, ich habe jetzt eben dann auch die Möglichkeit, diese beiden Frauen dann eben auch anzusprechen. Vorher gab es eben nur eine Frau und sehr lange Zeit lang ja auch gar keine. Da war es dann natürlich auch schwierig. Und wenn ich beispielsweise mit Wirtschaftsforschungsinstituten zu tun habe und alle Wirtschaftsforschungsinstitute dann von Männern geleitet werden, bleibt mir an irgendeinem Punkt auch nichts anderes übrig, als Männer anzurufen.
Natürlich, da bleibt einem nichts anderes übrig. Wir haben das Thema im Ansatz auch schon diskutiert, als es jetzt die Stellungnahme der Wissenschaftsakademie Leopoldina gab. Da hatte Jutta Almendinger, die Soziologin, auch moniert. In diesem Gremium, in dem Expertengremium, das die Stellungnahme verfasst hat, sind 26 Leute und 2 davon sind nur Frauen und alles andere sind Männer. Das ist ja schon irgendwie eine Schieflage, denn wenn wir betrachten, wer zum Beispiel jetzt die Arbeit macht, wer in den sogenannten systemrelevanten Jobs arbeitet, das sind vor allem Frauen. Da liegt der Frauenanteil bei 75%. Das heißt, man könnte kurz gefasst sagen, die Frauen arbeiten, die Männer erklären.
Ja, das, wenn man's, man kann es in manchen Punkten natürlich so zuspitzen. Es liegt natürlich eben auch daran, dass die Berufe, die wir jetzt, wo wir jetzt feststellen, dass sie wirklich systemrelevant sind, dass wir die ja sehr lange überhaupt gar nicht beachtet haben. Es sind meistens Berufe, in denen eben auch sehr niedrige Löhne gezahlt werden. Und damit sind es eben dann leider auch häufig eben die sogenannten Frauenberufe. Also wenn wir jetzt durch diese Krise angestoßen feststellen, dass das ja auch eine gesellschaftliche Schieflage ist und dass wir daran etwas ändern sollten, dann würde ich das persönlich auf jeden Fall begrüßen, ja.
Ja, würde ich auch begrüßen. Natürlich ist es überhaupt gar nicht so, dass die Männer nicht arbeiten, tun sie natürlich auch. Aber die Frage ist eben, Krisen können natürlich auch manchmal dazu genutzt werden, um einen Backlash einzuleiten, also eben vielleicht sogar konservativere Verhältnisse zu haben. Das hat man gesehen auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Da waren die Frauen ja sehr in der Arbeitswelt und sehr selbstständig sozusagen dafür, haben sich dafür eingesetzt, den Wiederaufbau zu starten. Und als die Männer dann zurückkamen, sind sie ganz schnell wieder an den Herd verwiesen worden. Muss man da jetzt aufpassen, dass in dieser Krise eben so ein Backlash nicht passiert?
Also ich meine, wir sind nicht im Krieg. Ne? Also die Männer sind ja alle da und sie machen eben auch alle ihre Arbeit. Und ich finde ja auch, dass beispielsweise ein Virologe wie Herr Drosten ganz zu Recht gefragt ist, weil er seinen Job ja nun wirklich richtig gut macht. Also da finde ich, müssen wir jetzt auch nicht in eine totale Panik verfallen, weil die Männer ja nicht weg sind, müssen sie jetzt da auch nicht Frauen verdrängen. Also das ist eine vollkommen andere Situation als damals nach dem Zweiten Weltkrieg.
Analogien sind ganz oft ganz schwierig, da gebe ich Ihnen absolut recht. Donata Riedl war mein Gast in dieser Mittagsstunde. Frau Riedl, ich danke Ihnen, dass Sie die Themen des Tages mit mir besprochen haben.
Sehr gern.
Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch. Danke.